Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen nach dieser Sommerpause, die ich mir da gegönnt habe. Ich begrüße alle, die dennoch wieder zuhören, wieder dabei sind und muss, glaube ich, auch gleich mal so ein paar Erklärungen dazu abgeben. Also aus innerfamiliären, gesundheitlich bedingten Gründen fehlt mir eine ganze Menge Zeit. Und die Familie ist für mich auf jeden Fall viel wichtiger als alles andere. Nicht als meine Zuhörer, die seit Jahrzehnten zuhören. Oder vielleicht doch, die Familie selbst ist eigentlich das Wichtigste überhaupt für mich. Problem ist, ich habe und finde nicht mehr die Zeit und die Ruhe, um alle zwei Wochen einen Audiocast zu machen. Das mit dem Videocast, das läuft weiter. Thomas hat ja jetzt mittlerweile jede zweite Sendung übernommen. Das heißt, einmal im Monat Video wird für mich auch machbar sein. Audio habe ich genauso auf einmal im Monat jetzt reduziert. Das heißt, in zwei Wochen gibt's kein Audio, sondern immer am ersten Montag im Monat. Das werde ich, solange es geht, durchhalten. Ich sehe im Moment noch nicht, dass es nicht mehr gehen könnte, aber man weiß ja nicht, was morgen ist. Also ich bitte einfach um Verständnis dafür. Die Familie und die Gesundheit in der Familie geht für mich und wahrscheinlich auch für alle anderen vernünftigen Menschen absolut vor. Und ich mache das, was ich kann. Sollte ich mal irgendwann einen Audiocast nicht können, kündige ich ihn an. Der wird nachgeholt. Ich lasse also dann keine ausfallen oder sowas. Wobei eventuell übernächsten Monat könnte es nochmal passieren, weil ich ja ganz viele wichtige Termine hintereinander habe, wo ich auch nicht vor Ort bin. Aber das sehen wir dann mal. Also bitte um Verständnis dafür, der Audiocast kommt jetzt einmal im Monat, immer am ersten Montag eines Monats. So, das erstmal dazu und jetzt fangen wir mit den Themen an. Diejenigen, die am Samstag das Video gesehen haben, wo ich über Lidl berichtet habe, was das für ein unverantwortliches Gehabe ist, was dieses Unternehmen an den Tag legt, die wissen ja schon, worum es geht. Während oder nachdem ich dieses Video aufgezeichnet habe, also bevor es veröffentlicht wurde, kam schon die nächste Abbuchungsreihe, wieder 4 Abbuchungen vom Konto. Und gut, wenn man sich so benimmt, wenn man, aber da können wir gleich nochmal darüber sprechen, was Lidl da gemacht hat, wo eigentlich die Lücke ist. Zuerst möchte ich dann mal über meine Bank sprechen. Ich bin ja vor Jahren von der Dummkopfbank gewechselt auf die Comdirect und bin auch zufrieden damit. Aber was ich jetzt erlebt habe, da muss ich ganz ehrlich sagen, diese Ignoranz, diese Dummheit, diese Perfektionslosigkeit, mit der die DV-Abteilungen von Banken offensichtlich agieren, erschreckt mich wirklich grundsätzlich. Man muss sich Folgendes überlegen. Vergangene Woche Montag, also heute vor einer Woche, gucke ich auf mein Konto und sehe da 4 Abbuchungen von Lidl. Mal wieder. Obwohl ich vorher widersprochen und gemacht hatte. Also, ich mich hingesetzt und gedacht, ihr könnt mich mal. Gleich alles wieder zurückgebucht. Die erste Zurückbuchung bekomme ich eine Anzeige, das kann nicht zurückgebucht werden. Fehlgeschlagen. Und jetzt hat man normalerweise bei solchen Abbuchungen steht immer drunter zurückbuchen oder so ähnlich. Und das stand dann nicht mehr da drunter, sondern stand drunter, kann nicht zurückgebucht werden. Ich habe gedacht, ja, habe ich irgendwas falsch gemacht? Die hatten ja zum Glück 4 Abbuchungen, also habe ich die nächste versucht. Genau das gleiche Ergebnis. Ich habe auch nichts falsch gemacht. Also habe ich gesagt, rufst du da die Hotline an? So, Hotline sind ja immer freundlich, so ähnlich wie Autoverkäufer, vielleicht auch so ehrlich. Wobei die Hotline sitzt ja im Grunde genommen nur als Sprachein- und Ausgabe vorm Computer und macht das, was ihr der Computer, das heißt das, Programm, das heißt das, was die Entwickler des Programmes, das heißt das, was die Auftraggeber für die Entwickler des Programmes festgelegt haben. Gut, der Dame das erklärt, hat dann wahrscheinlich wieder gesagt, okay, irgendein dummer User da dran, hat mit mir zusammen die dritte Abbuchung versucht zurückzubuchen, hat wohl nicht geglaubt, dass das nicht funktioniert. Gleiche Ergebnis. Und da hat sie gesagt, ja, ich muss mal in der Fachabteilung nachfragen. Also hat sie in der Fachabteilung nachgefragt. Das hat mindestens 5 Minuten gedauert. Danach kam sie wieder zurück ans telefonische Abfragegerät, hat sich dafür entschuldigt, dass ich einen Moment warten musste, obwohl das ein langer Moment war, und hat mir nun erklärt, das seien Überweisungen und Überweisungen könne man nicht zurückbuchen. Ich habe gesagt, Moment mal, ganz langsam. Ich habe nicht überwiesen. Ich habe an diese Lidl Digital Scheiß GmbH da nichts überwiesen. Doch, das sei eine Überweisung. Nein, ich sagte, das sind keine Überweisungen. Ja, das sei aber eindeutig und Sie können das hier bei sich auf dem Bildschirm sehen. Ich sag, warum sehe ich denn das nicht? Warum steht denn bei mir Abbuchung? Genau der gleiche Text, genau das gleiche Muster wie Anfang des Monats, wo ich die zurückbuchen konnte. Ja, das wüsste sie auch nicht. Auf jeden Fall, das sei eine Überweisung und das kann ich nicht zurückbuchen. Ich sag, nee, Kinder, so geht das nun nicht. Es kann sich keiner an meinem Konto bedienen und ihr behauptet hinterher, das sei eine Überweisung. Ich habe nichts überwiesen und ich will das Geld zurück. Ja, also dann müsste ich mich an Lidl wenden. Und ich sollte mal googeln, war wortwörtlich so, mal gucken, wer diese Digital-Dingsbumsal GmbH ist und sollte mich mit denen in Verbindung setzen, dass sie das Geld zurückverweisen. Ich sag nein, ihr seid meine Bank, ihr habt mein Geld, ich will mein Geld zurück. Gut, die Dame war irgendwann komplett überfordert und hat mir dann gesagt, also gehst du Polizei, machst du dies, machst du das, nur die Bank nicht. Okay. Ich habe sie dann entlassen aus der Pflicht, weil es hätte ja sowieso nichts gebracht, und habe sie mal so ein bisschen recherchiert im Internet, ohne Google, und bin dann auf ganz interessante Dinge gestoßen. Also, solche Sachen, die dann unerlaubt abgebucht worden sind, kann man bei einigen Banken und bei einigen Software Mistware müsste man vielleicht sagen, Angeboten bei diesen Banken, nicht sofort zurückbuchen, weil irgendwelche Datenbanken, irgendwelche Abgleich, irgendwie, irgendwo, geht nicht. Man müsse dann einen Tag warten und erst am Tag, nachdem die Abbuchung erfolgt ist, zurückbuchen. Gut, habe ich gesagt, einen Tag Zeit habe ich ja. Habe dann Dienstagmorgen die vierte, noch nicht versuchte Rückbuchung gemacht, lief vollkommen prima, vollkommen einwandfrei. Das wurde gleich angezeigt, dass es zurückgebucht wird. Jetzt hatte ich aber vorher schon 3, sagen wir mal, verdattelt. Nicht ich, sondern die Banksoftware. Also, die standen nach wie vor dann drunter, dass man es gar nicht zurückbuchen kann. Habe ich wieder bei der Hotline angerufen, habe wieder diesen Fall geschildert und es wurde wieder in der Fachabteilung nachgefragt. Und siehe da, die Dame meldet sich zurück und sagt, sie hätten das jetzt schon geklärt und normalerweise müsste schon bei mir jetzt sichtbar sein auf dem Bildschirm, dass diese 3 auch zurückgebucht worden sind. War ich erstmal etwas überrascht. Ich hätte gedacht, die setzen das zurück und ich muss das machen. Gut, ich habe geguckt, war nicht der Fall. Ich habe neu geladen, war nicht der Fall. Ich habe mich abgemeldet, wieder angemeldet, immer noch nicht der Fall. Hast du gesagt, ja, sie könnte im Moment nichts machen. Ich möchte das bitte beobachten und wenn das dann eben nicht im Laufe des Tages passiert, soll ich mich nochmal melden. Gut, ich habe mich fleißig bedankt und habe dann nach 2 Stunden nochmal geguckt und siehe da, bei allen 4, also das, was ich an dem Tag zurückgebucht habe und die anderen 3 Versuche vom Purtag, stand dabei, dass die Rückbuchung eingeleitet erfolgt oder wie auch immer ist. Gut, soweit so gut. Warum wird mir das nicht an der Hotline gesagt? Welche Schwachköpfe geben denn diesen Leuten an der Hotline solche Antworten vor, die den Kunde eigentlich nur verärgern können? Warum werde ich belogen und warum versucht man mir einzureden, ich hätte etwas überwiesen, obwohl ich nie etwas überwiesen habe? Auch hier wieder vollkommen schwachsinnige Software. Die Entwicklung dieser Software und die Überwachung davon, die Leute, die müssen ja irgendeinen an der Klatsche haben. Die können ja nicht normal sein. Wieso? Wieso wird mir überhaupt von der Software angeboten, dass ich eine Abbuchung zurückbuchen kann, wenn es gar nicht möglich ist? Das ist doch überhaupt kein Problem, das abzufragen, zu sagen, nicht Text, Betrag zurückbuchen oder wie auch immer das da steht, sondern da einen Text hinschreiben, bitte morgen oder so etwas. Ist noch irgendwo im Lauf, im Prozess, wir haben noch handbetriebene Rechner oder sonst etwas, ist doch vollkommen egal. Aber das kann man doch da hinschreiben und nicht den Kunden, in dem Fall mich, wirklich im Glauben lassen, kannst du zurückbuchen, alles super gut. Man sieht, Software, haben wir früher eigentlich schon immer gesagt, wenn die Software nicht so hart wäre. Aber die ist ja so hart, dass die Masse wahrscheinlich zu blöd ist, auch die einfachsten Programme vollständig zu durchdenken, bevor man sie kodiert. Also Programmieren ist wohl nicht mehr. Es wird zusammengehauen, zusammengerotzt, irgendwelche Bausteine zusammengeschoben. Das kann ja wohl so nicht wahr sein. Ich hatte mir eigentlich vorher überlegt, Strafantrag zu stellen gegen die Bank, weil wenn die behaupten, ich hätte etwas zurückgebucht, ich hätte etwas überwiesen, was gar nicht sein kann, weil dieser TAN-Generator neben mir liegt und niemals mein Haus verlassen hat. Und ohne TAN-Generator geht es ja nun mal nicht, dann hätte irgendwas sein müssen. Ich hätte mir überlegt, alles zu ändern, Passwörter und den ganzen Kram. Aber das wäre Schwachsinn gewesen, denn ohne TAN-Generator geht es gar nicht. Aber die Hotline hat behauptet, ich hätte überwiesen. Also, liebe Comdirect-Bank, guckt euch mal eure scheiß Software an. Schmeißt eure Entwickler dieser Software raus, die das Ding dann, nicht die Codierer, die ja nicht, sondern die sich das ausgedacht haben. Und ersetzt sie mal durch Leute, die denken können. So geht's nicht. Und im Vorstand müsste man sagen, auch das fällt in eure Verantwortung. Nicht nur Geld kassieren, nicht nur Umsätze machen, sondern auch hier eine vernünftige Betreuung des Kunden und eine ehrliche und wahre und nicht irgendein dahingerotztes Programm, mit dem der Kunde dann irgendwie zurechtkommen muss und sich Informationen aus dem Internet holen muss, weil die Hotline irgendeinen Scheiß erzählt. So, kommen wir mal darauf zurück, diese Lidl-Geschichte, die ich jetzt schon angesprochen habe, für diejenigen, die das Video noch nicht gesehen haben, wo ich das dargestellt habe, ganz kurz, Lidl hat ja irgend so ein Bezahldattelverfahren da eingeführt, ziemlich spät, andere haben das schon viel länger, und machen da eine ganz abenteuerliche, merkwürdige, unverantwortliche Art und Weise der Anmeldung. Also man muss sich da irgendwie einen Antrag holen und eine Applikation herunterladen und diese ab, die dann sagt, okay, jetzt darfst du daran teilnehmen. Die macht nichts anderes, als dass man eine Bankverbindung eingeben muss. Eine, sage ich. Und die Adresse, E-Mail-Adresse und Mobilfunknummer. Dann bekommt man auch noch eine Sicherheits-PIN für den Fall, dass man irgendwas, was weiß ich, was vergessen hat. So, und es wird noch eine biometrische Authentifizierung festgelegt, also Fingerabdruck, Iris-Scan oder irgend sowas. Aber es wird nur die E-Mail-Adresse und die Mobilfunknummer verifiziert. Die Bankverbindung nicht. Die kann man eingeben, frei erfinden. Und da holt sich jemand eben aus dem Internet, zum Beispiel von CC2TV, die Bankverbindung des Spendenkontos, und trägt die ein. Und dieser Lidl-Scheißdienst da, der das macht, die haben überhaupt keine Verantwortung, dass sie tatsächlich dieses Konto verifizieren, da irgendwas drüber überweisen und dazu setze ich irgendeine Nummer mit übertragen, mit der man sich dann wieder rückwärts identifizieren muss und das Konto damit bestätigt wird. Nichts, gar nichts. So, Und dann kann jeder, ich glaube am Anfang ist 450 Euro das Limit, damit einkaufen gehen, der sich so auf diese Art und Weise angemeldet hat. So, und das Geld wurde eben in dem Fall Anfang Juni schon von meinem Konto abgebucht. Man muss sich das überlegen. Wie dumm, wie verantwortungslos, wie grottenschlecht ist denn so etwas? Wie kann man so etwas machen? Diese Leute sind doch nicht aus dieser Welt. Die gehören doch irgendwo ins Mittelalter an Pranger und verbrannt, aber doch nicht in eine Welt, wo man tatsächlich mit Datenverarbeitung umgehen kann. Es heißt ja heute auch nicht mehr EDV, es heißt ja IT. Wenn das der alte EDVler wären, würde sowas nicht passieren. Aber auch hier, genau wie eben bei der Bank, es ist ein wüstes Zusammengeklicke von irgendwelchen Kram und dann hofft man, dass es läuft. Und wenn es nicht läuft, naja, betrifft ja im Grunde genommen keinen außer den Kunden und der hat dann das Problem. Ich bin der Meinung, dass hier ein totales Staatsversagen vorliegt. Denn das ist, wer so vorgeht, wer so leichtfertig vorgeht, wer sich Daten einfach nicht versichert, dass sie tatsächlich authentisch sind und dann von fremden Konten etwas abbucht, der muss der Laden dicht gemacht werden. Diese scheiß Lidl Digitrade Dingsbums GmbH, die muss dicht gemacht werden. Und zwar sofort. Wer so im Markt agiert, hat kein Recht. Der ist vollkommen verantwortungslos. Also, für diejenigen, die das eventuell auch betrifft und die das Video nicht gesehen haben, keine Angst, man kann das Geld natürlich zurückbuchen. Vielleicht einen Tag warten, wenn ihr bei der Comdirect seid. Die sind nämlich nicht in der Lage, datentechnisch zu so etwas, wie ich eben vorher schon ausgeführt habe. Aber dann eben am nächsten Tag. Wir haben 8 Wochen Zeit dafür, das zurückzubuchen. So, und da braucht man keinen Grund angeben. Man sagt einfach, ich will das nicht, fertig, mein Geld, fertig. Nur Vorsicht, wenn ihr etwas gekauft habt, wenn ihr tatsächlich den Umsatz gemacht habt, dann bitte nicht. Dann wird es nämlich immer noch teurer und teurer und teurer. Und bei mir kam dann, nachdem ich zurückgebucht hatte, das, was da Anfang Juni passiert ist, 2 Wochen später direkt von diesen, für mich ist es eine Schmarotzerbranche, die Geldeintreiber, diese Inkassobüros da. Ich kann auch erklären, warum. Früher war es so, der ordentliche Kaufmann hat dir was verkauft. Wenn er es auf Rechnung verkauft hat, ging er davon aus, du zahlst. Wenn du nicht gezahlt hast, ja, dann hat er dich gemahnt. Und wenn du immer noch nicht gezahlt hast, hat er nochmal gemahnt. Musste er rechtlich noch gar nicht mal. Und wenn du immer noch nicht gezahlt hast, vielleicht hat er dich auch persönlich angesprochen oder so und hat irgendeinen Weg gefunden. Kannst im Moment nicht, hast was, weiß ich was, Oma ist krank, Auto ist kaputt oder sonst was und da hat man was vereinbart. Das wird heute nicht mehr gemacht. Heute gibt man das einer Branche, von der man auch wiederum Provision bekommt und sagt, hier, du, der hat noch nicht gezahlt, los, hau drauf. So, und die machen nichts anderes, als starten wiederum ihre Programme und die Programme, die schicken dann eben nacheinander, was weiß ich, ich glaube 10 habe ich schon mal erlebt, von der Kreditreform, die wollten damals irgendwas von mir haben für den DARC, der gar kein Recht dazu hatte. Und die schicken dann immer wieder neue Drohungen und neue letzte Mahnung und neue außergerichtliche und neue was weiß ich was. Das macht nur ein Programm und jedes Mal hauen die Gebühren drauf, weil ein Programm automatisch über einen Cronjob gestartet wird und einen neuen Brief rausschickt. Das ist für mich eben dieses Schmarotzertum. Der ordentliche Kaufmann, der geht zu seinem Kunden und sagt, du Hammer, komm, lass uns mal reden. Ich krieg noch Geld von dir, wir machen das. Und wenn der wirklich nicht will, kann er immer noch zum Anwalt gehen und kann ihn immer noch verklagen. Das ist der Weg. Der ist jetzt auch noch da. Nur man hat eben Schmarotzer dazwischen geschaltet. Und das ist das, was an dieser Welt so merkwürdig ist, ja, dass man neue Dienste kreiert, die gar nicht notwendig sind. Genauso die zwischengeschalteten Zahlungsdienste, die gar nicht notwendig sind. Hier wird ein Popanz aufgebaut, eine neue Branche geschaffen, nur um Geld zu verdienen. Und nicht, um irgendjemanden irgendwas schöner oder freundlicher zu machen. Nur um noch mehr abzuzocken, wenn Leute aus Versehen oder weil sie durch Werbung gedrängt worden sind, weil sie meinen, sie müssten irgendwas haben, irgendwas kaufen und es werden ihr Kredite angeboten bis was weiß ich wohin. Diese ganze Schweinerei, dass man den Leuten etwas anbietet, ihnen dann anbietet, dass sie es kostenlos haben können, erstmal für 3 Monate und danach eventuell mit kleinen Raten zahlen müssen. Und ich finde, das ist unethisch, was hier passiert. Gut, ich wollte es nur noch mal sagen. Also das ist passiert und deswegen bin ich auch der Meinung und habe mittlerweile auch Strafantrag gestellt bei der Polizei und mal sehen, was dabei rauskommt. Gravitationswellen. Naja, wir wissen ja immer noch nicht, was eigentlich Gravitation ist, wo die Schwere herkommt, welche, ob es Teilchen gibt, die Träger der Schwere sind, die sich mit anderen verbinden oder wie weiß ich, was auch immer. Aber man hat ja mittlerweile riesige Detektoren aufgebaut. Ich hatte es mal versucht, in einem Video beispielhaft zu zeigen und zu erklären, wie es funktioniert, mit dem man Gravitationswellen nachweisen kann. Gravitationswellen, um es mal grob falsch auszudrücken, aber vielleicht verständlich, die dehnen und stauchen den Raum. Wie eine Welle auf dem Wasser, die so schwingt, so wird auch der Raum gedehnt und gestaucht. So, und wie kann man das messen? Naja, wenn ich den Raum irgendwie verkleinere, ich schicke einen Laserstrahl in einer Vakuumröhre, möglichst weit, Kilometer weit, 2 Kilometer bei manchen Detektoren oder bei einem, der im Bau ist, sogar 5, durch diese Röhre. Am Ende wird dieser Laserstrahl reflektiert. So, und Laserstrahl ist ja Licht und das sind Wellen in einer Betrachtungsweise. Und jetzt ist es klar, wenn man eine solche Welle auch wieder, Beispiel wie im Wasser, wenn man da eine Welle erzeugt an der einen Seite, auf der anderen ein Brett hat, je nachdem, wo jetzt das Brett ist, am Wellenberg oder Wellental oder so, und es wird reflektiert, dann wird natürlich auch diese reflektierte Welle sich verändern. Das heißt, da, wo ich sie ausgesendet habe, wenn ich da wieder messe, dann werde ich diese reflektierte Welle entweder im Tal oder Berg haben. Und wenn sich das Brett jetzt ändert, das heißt, weil die Entfernung geändert wird von der Wasserwelle, die da läuft, oder weil der Raum gestaucht oder gedehnt wird, dann erkenne ich das, indem sich die Phasenlage verschiebt. Das heißt also, indem sich der Punkt, wo die Welle wieder zurück eintrifft, entweder im unteren Bereich ist der Welle oder im oberen oder irgendwo dazwischen. Das heißt, das ist das Prinzip. Sehr einfach eigentlich, obwohl es hochkompliziert ist. Und diese Observatorien, die dafür gebaut worden sind, dieses LIGO oder LIGO sagen einige, oder Virgo, die messen nun diese Sachen. Und die haben, ich glaube, 2016 das erste Mal nachgewiesen, dass so etwas funktioniert. Und gut, jetzt haben wir natürlich nur diese eine Geschichte. Wenn ich jetzt eine so kilometerlange Strecke habe und 90 Grad Winkel in die andere Richtung, also nach rechts oder links, subjektiv gesehen, ebenso, dann ist klar, dass ich eine Richtung bestimmen kann. Wenn in der einen Richtung eine Dehnung erkennbar ist oder eine Stauchung oder eine Gravitationswelle allgemein gesagt und in der anderen nicht, na, dann weiß ich, von wo es kommt. Denn von der Seite hat die Gravitationswelle auf diesen Laserstrahl keinen Einfluss. Ja, gehen wir heute davon aus, vielleicht macht er einen Boiler da rein oder so und die Laufzeit ändert sich. Wissen wir auch noch nicht so genau. Auf jeden Fall funktioniert das. Und damit kann man jetzt also Gravitationswellen detektieren. Nun passiert ja nicht laufend so etwas im Universum und wir müssen warten, bis irgendwann etwas passiert ist, damit wir erkennen können, funktioniert das, unsere Überlegungen stimmen die, passt das, Sind wir in der Lage, Gravitationswellen tatsächlich zu erkennen? Können wir aufgrund der Verschiebung der Intensität zwischen der, die zur Seite geht, dieser Messstrahl und der nach vorn oder hinten geht, können wir aus dem Unterschied daraus herausrechnen, aus welchem Winkel das eventuell kommt, diese Gravitationswelle und so weiter. Es gibt also unendlich viele Rätsel. So, und Anfang 2020 gab es jetzt hintereinander zwei Ereignisse, die man einmal mit diesen LIGO Detektoren, die in den USA sind, zwei haben die, glaube ich, im Betrieb, und dem Virgo-Detektor, der steht in Italien, wo man diese Wellen aufgenommen hat. Und man konnte dann aus den Daten herausrechnen, aus welcher Richtung das im Universum gekommen ist, und man konnte sogar so in etwa die Entfernung bestimmen. So, und das war nun ganz schön tricky, denn die neuen Analysemethoden, die man da hat, die erlauben es, dass man erkennen kann, ob jetzt zwei schwarze Löcher kollidieren oder zwei Neutronensterne oder ein Neutronenstern mit einem schwarzen Loch. Und in dem Fall konnte man eben sagen, da hat also ein schwarzes Loch einen Neutronenstern auf einmal komplett geschluckt und nicht erstmal durch was weiß ich, wie viele Umkreisungen das Teil aufgelöst und zerbröselt und sich löffelweise reingezogen, sondern einfach verschluckt. So, und das Ereignis, das nennt sich GW 2001-05, ist vom 5. Januar 2020. Da konnte man sagen, dass ein schwarzes Loch mit 8,9 Sonnenmassen mit einem Neutronenstern 1,9 Sonnenmassen interagiert hat. Das heißt, der ist aufgelutscht worden. So, und jetzt kommt es. Die Energie, die dabei freigesetzt worden ist und die sich als Gravitationswelle zum Teil ausgebreitet hat, die hat uns 900 Millionen Jahre später auf der Erde erreicht. Das heißt, das ist vor 900 Millionen Jahren passiert. Das heißt, das ist etwa 900 Millionen Lichtjahre entfernt gewesen. Man muss sich nur mal vorstellen, was wirkliche Wissenschaftler und was wirkliche Technik, also nicht irgendwelche Software-Fuzzis von Banken, heutzutage leisten können. Wie präzise, wie viel Gehirnschmalz da hineingeflossen ist, um überhaupt in einer Entfernung von 900 Millionen Lichtjahre sehen zu können. Gut, dass man dazu noch auch visuelle Beobachtungen gemacht hat und machen wollte, weil unterschiedliche Kollisionsarten, unterschiedliche andere Emissionen noch mit sich bringen und weitere Erkenntnisse. Geht so viel, ich habe sowieso schon so viel erzählt. Es geht nur darum, also vor 900 Millionen Jahren ist in 900 Millionen Lichtjahren Entfernung etwas passiert. Ein schwarzes Loch hat einen Neutronenstern geschluckt und diese Wellen haben wir bei uns auf der Erde mit diesen Detektoren, die kilometerlang sind, messen können und auswerten können. Wenn jetzt einer fragt, wofür, das ist die eigentliche Aufgabe des Menschen. Zu erkennen, zu forschen, zu verstehen. Irgendwann in einer Million Jahre sollten wir vielleicht tatsächlich die Welt verstanden haben. Und wenn das auch nur ein ganz kleiner Schritt ist und wenn heute noch gar keiner weiß, wofür das eigentlich sinnvoll ist. Aber ich finde es großartig, dass so etwas passiert, dass so etwas gemacht wird. Und auch, dass wir als Menschheit dafür Geld zur Verfügung stellen. Finde ich wahnsinnig gut. In puncto Datensicherheit, ja, wieder das gleiche Thema, also zumindest in die Richtung. Wir Menschen sind nicht in der Lage, ein sicheres System zu bauen, softwaretechnisch gesehen. Wir müssen Computer haben, auf die wir von außen zugreifen können, die Daten austauschen. Und wenn man von außen zugreifen kann, das ist wie bei jedem Haus. Man kann das sichern, man kann die Haustür sicher machen, die Fenster und die Kellerfenster. Ich will damit einfach nur sagen, überall da, wo ich hineingehe, hinausgehen kann, was dafür gemacht ist, dass ich hineingehen kann, kann ich auch hineingehen. Und so ist es auch bei Software, so ist es auch bei Computern. Wir sind nicht in der Lage, sichere Systeme zu schaffen. Wir haben es gesehen in den USA, da haben sie die Pipelines da Alarm gelegt und kompromittiert, was weiß ich, wie viele Computer. Wir haben es jetzt wieder gesehen am Wochenende. Das ist noch nicht zu Ende. Erstmal ist es ja bekannt geworden über Schweden, Coop. 800 Läden wurden da dicht gemacht, weil sie angegriffen wurden von Hacker von außen. Es ist nun mal so. Also Sicherheit in dem Fall und in dem Sinne sind wir noch nicht in der Lage herzustellen. Ob das mit der Technologie, wie wir sie haben und betreiben, überhaupt möglich ist, ist die andere Frage. Aber neben der Sicherheit gibt es ja auch noch die Unsicherheit, die vielleicht gewollte Unsicherheit. Und da ist vergangene Woche wieder der Big Brother Award vergeben worden. Und da sind wieder so ein paar Bekannte dabei, die, naja, immer mal wieder aufgefallen sind. Also es geht nicht mal unbedingt um den Staatstrojaner. Das ist ja sowieso ein absoluter Schrott, was man da macht und verbricht. Sondern es geht auch um tatsächlich Dienste, die im Internet verfügbar sind. Zum Beispiel dieses Doctolib, also eine Terminvereinbarung, so ein Servicedienst für Arztpraxen. So, und diese sind unsicher. Da werden Daten, persönliche, private Daten von denen, die einen Termin in einer Arztpraxis haben wollen, im Grunde genommen verfügbar gemacht. Ob über Geld oder wegen Dummheit, weiß man nicht so genau. Aber das ist ja schon seit Jahren bekannt. Also Videosprechstunden zum Beispiel, genau das Gleiche. Dann haben wir zum Beispiel, muss man sich mal überlegen, dieses Proctorio, also Online-Prüfungen. Da gibt's natürlich ein Problem, wenn ich also eine Online-Prüfung ablege, irgendeine, dann kann es ja sein, ich habe ein Beraterteam von 20 Leuten neben mir und 5 Computer laufen mit Wikipedia oder sonst was. Und um das zu verhindern, bietet dieses Proctorio zum Beispiel an, dass man dann über die Webcam im Computer beobachtet wird, dass man also nicht irgendwo noch jemand hat, Souffleur oder Souffleuse, die sagen, hier musst du hier kreuzen, das ist die Antwort, das ist das. Und die wollen und machen auch noch zusätzlich eine Raumüberwachung, damit man auch sehen können sollen muss, ob hinter dem Computer jemand steht, der irgendwelche Hilfestellungen gibt. Dazu machen die auch eine Gesichtserkennung, wobei hier die Augen, die Blickrichtungerkennung ist, ob vielleicht irgendwo in einer versteckten Ecke jemand steht und Zeichen macht. Das sind also wirklich fürchterliche Dinge, die da passieren. Natürlich, aber wenn man so eine Online-Prüfung anbietet, dann ist es eben so. Man muss natürlich irgendwo in irgendeiner Art wissen, ob der Prüfling tatsächlich selbst diese Aufgaben alle gelöst hat. Aber doch bitte nicht so auf diese Art und Weise. Und es gibt so viele, zum Beispiel diese Onboard Fuel Consumption Meter. Hört sich fürchterlich an, ist aber auch noch fürchterlicher. Wir wissen alle, dass die Autohersteller uns seit Jahrzehnten belogen haben mit dem Benzinverbrauch von unseren Autos. Mittlerweile gibt es eine Messung der Verbrauchsdaten im Pkw. Und zwar Sprit und auch Stromverbrauch bei den Elektroautos. Und zwar wird ab dem 1. April 2022 in der EU bindend vorgeschrieben, dass künftig die Fahrzeugidentifikationsnummer von Pkw und Kleintransportern zusammen mit dem Sprit- oder Stromverbrauch an die Hersteller und dann an die Europäische Umweltagentur übertragen und dort 20 Jahre lang in einem besonders sicheren zentralen Archiv, das müssen sie aber erst noch erfinden, gespeichert wird. Das muss man sich mal überlegen. Das heißt also, wie ich fahre, ob ich viel Sprit verbrauche oder wenig oder von mir als sagen wir Treibstoff, Benzin fällt dann eben auch mit rein. Und diese ganze Kram, das soll für jedes Fahrzeug überwacht werden, das ist ja eigentlich unglaublich. Die Motordaten und die ID und das ganze Kram, das ist verknüpft. Das heißt also, darüber bin ich identifizierbar, über das Kraftfahrtbundesamt, der Zulassungsstelle oder was weiß ich auch immer. Die haben diese Daten ja. Da kann ich überhaupt nicht mehr darüber lachen. Kann man denn tatsächlich wirklich so etwas von Seiten der EU für den einzelnen Bürger als Spionageinstrument fordern? Ist das überhaupt, geht das überhaupt noch in irgendwelche Köpfe rein? Müsste man diese Leute nicht irgendwie rot anstreichen und auf dem Marktplatz irgendwie anbinden für 2 Wochen, damit sie von allen bespuckt werden können, die so einen Mist machen? Es kann nicht sein. Gut, Google hat natürlich auch wieder einen Negativpreis bekommen, ist ganz klar. Die haben da mit ihren Einwilligungstrackern und diesen sogenannten Dark Patterns und sowas auch fürchterliche Sachen gemacht. Ich habe ja schon darüber gesprochen, dass sie die in ihrem Browser auf Third-Party-Cookies verzichten, dafür aber diese FLOC oder sowas einführen. All diese Sachen, wenn man sich die von der Rückseite betrachtet, es wird immer alles nur noch schlimmer. Es wird immer alles nur noch schlimmer. Und dann gibt es noch eine ganze Menge andere Geschichten, aber schauen Sie mal nach dem Big Brother Award, da gibt es, das Netz ist voll davon, da kann man also ganz, ganz viel darüber lesen und dann sollten Sie sich auch mal in Ruhe durchlesen, welche Unternehmen da welche Schweinerei machen und versuchen, die künftig zu meiden. Das ist das Beste überhaupt, was man machen kann. Einfach bei denen nichts mehr kaufen, nichts mehr informieren darüber, keine Daten rausgeben und so weiter. Letztens hatte ich eine Diskussion, obwohl ich die eigentlich immer versuche zu vermeiden, wegen Corona, nur die 20-30%, die immer noch leugnen und sich nicht impfen lassen und irgendwelche Verschwörungstheorien haben, die sollten sich einfach mal die 4 Millionen Todesopfer ansehen, die wir weltweit mittlerweile fast erreicht haben, bis ein paar 20, 30.000. Man sollte nicht so zynisch sein. Und wenn ich mir ansehe, was hier bei der Fußballmeisterschaften da passiert ist, wie die Menschen da, die Zuschauer und auch die Fußballer und in vielen anderen Veranstaltungen, wie die sich benommen haben, es ist einfach noch nicht in den Köpfen drin. Corona ist gekommen, um zu bleiben. Und Corona wird nicht mehr weggehen. So lange, bis wir nicht irgendwie einen Impfstoff oder eine Tablette haben, was aber noch gar nicht abzusehen ist, mit der wir in der Lage sind, uns tatsächlich dagegen zu immunisieren. Unsere Welt hat sich geändert. Verdammt nochmal, wir können keine Massenveranstaltungen mehr haben. Ja, natürlich, sehe ich auch, kann man. Und jetzt die Lockerungen, die sind sowas von bescheuert, sowas von unglaublich, privat wieder 100 Menschen zu feiern zuzulassen. Wer Verstand hat, der sollte doch wirklich sagen, vielleicht kann man das irgendwie anders machen. Unsere Gesellschaft muss sich eben ändern. Wir können so etwas nicht mehr durchführen. Es wird immer wieder Herde geben, es wird immer wieder ausbrechen. Und wer verantwortlich ist für sich und für seine Familie, für seine Freunde und Bekannte, der kann so nicht weitermachen. Der muss sich das überlegen. Und noch schlimmer sind die, die mir letztens gesagt haben, weil ich noch eine Maske trug, dass sie das nicht verstehen können, dass sie das absolut ablehnen. Die mich sogar beschimpft haben, weil ich eine Maske trug, da, wo ich keine tragen muss. Sag mal, Kinders, ist das eure Art von Toleranz? Ist das die Art und Weise, jemanden, der Verantwortung trägt für die Gesundheit seiner Familie? Und es gibt ja nun Krankheiten, die bei einer zusätzlichen Corona-Infektion zum Tode führen würden. Wer diese Verantwortung trägt und eine Maske weiter benutzt, dass der diffamiert wird? Ich glaube, ich muss an euren Verstand zweifeln. Aber das waren zum Glück nur ganz wenige und deswegen rege ich mich darüber auch nicht mehr auf. Ich meide diese Menschen und dann ist es eben gut. Es ist, glaube ich, wichtig zu wissen, was Banken und Großkonzerne für Schweinereien machen, wie sie sich benehmen. es sollte zur Vorsicht dienen, damit man nicht an solchen Sachen teilnimmt, ohne zu wissen, welche Risiken man eingehen könnte. Es soll zur Vorsicht dienen und auch, dass man keine Angst haben muss, wenn jemand unberechtigt auf das eigene Konto zugreift. Ja, und damit mache ich Schluss mit diesem Wunsch zur Vorsicht. Es hat jetzt im Sommer naturgemäß wegen Urlaub und anderen Sachen ganz wenige Spenden gegeben. Es waren zwei Spender dabei, die geholfen haben, dass wir über die Runden kamen. Aber jetzt ist es im Moment ganz, ganz schwierig. Und vor allen Dingen die Werbeeinnahmen, auch im Sommer, die sind jetzt drastisch eingebrochen. Also wenn jemand mithelfen will, dass wir weitermachen können, dann wäre das schön. Jede noch so kleine Spende hilft. Und bei dem bedanke ich mich ganz, ganz herzlich. Und vielleicht schaut ihr auch nochmal in den Shop von Thomas Ritter, in CC2-Shop. Eventuell gibt es ja irgendeinen alten, verspielten und zerzausten Bitty zu Hause und der mal durch einen neuen ersetzt werden müsste. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage bis in einem Monat und das nächste Video kommt aber wie geplant. Diesmal ist Thomas dran und danach habe ich dann wieder eins. Und dann ist es die Folge 300. Es wird kein großes Feiervideo geben. Ich muss mal sehen, ob man vielleicht eine Art Rückblick machen kann, um mal zu zeigen, wie es war. Kommt eigentlich immer ganz gut an, obwohl, da ich es alles weiß, ist es für mich nicht so interessant. Einen schönen Tag, wenn ich im Urlaub war, einen schönen Urlaub. Seid verantwortlich für euch und für eure Lieben. Erholt euch gut, kommt gesund zurück und denkt daran, Corona bleibt uns treu. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.